Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Mensch, wir sind ja richtig eingegroovt.
Naja, nur weil ich so tierisch Angst habe vor deinem heiligen Zorn.
Also keine Angst, das ist einfach nur Respekt.
Was heißt ja Respekt? Wenn du ja die Mauer wieder hochziehst, weißt du, das kann ja, ich meine, warum muss das immer von uns Ossis kommen? Warum muss das von den Diktaturen kommen? Vielleicht ist jetzt mittlerweile die Zeit so reif, dass ihr die Schnauze von uns Ossis voll habt und dass ihr sagt, nee, jetzt ziehen, oh, pass
länger.
Auf, du jetzt ziehen wir mal die Mauer hoch. Jetzt reicht's uns nämlich,
du,
weißt du?
Ich bin ja ein großer Freund von Die Partei und die haben das ja in ihrem Grundsatz drinstehen, dass die Mauer wieder hochgezogen werden soll. Ne?
Ich bin mittlerweile politisch so verunsichert und auch irgendwie so gelangweilt, dass ich die Partei mittlerweile fast schon wieder spannend und seriöser finde, als die ganzen Laschets und Röttgens und wie heißt der Mr. Burns? Nicht Mr. Burns, der heißt Friedrich Merz.
Friedrich Merz, das sind aber alles CDU-Politiker, aber die SPD ist ja auch nicht besser.
Naja, das sind ja diejenigen, die es dann irgendeiner, also ich hoffe nicht, dass Mr. Burns es machen wird,
nee.
Aber wahrscheinlich Laschet, oder? Was meinst du?
Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch so ein bisschen auch egal.
Dir ist alles egal, oder? Dir ist alles scheißegal. Doch, dir ist doch alles scheißegal. Hauptsache, du hast dein Netflix und du hast deine CDs und deine Comics.
Aber ich habe dir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich dieses Buch von Martin Sonneborn, Herr Sonneborn geht nach Brüssel, das jetzt gerade übrigens als Taschenbuch erschienen ist, auch sehr, sehr, sehr genossen habe. Ein sehr, sehr gutes Buch.
Okay, das heißt, Herr Sonneborn geht nach...
Herr Sonnemann geht nach Brüssel, genau.
Das ist sehr gutes. Das schreiben wir gleich mal auf.
Ja.
Weil ich habe ja auch bald Geburtstag.
Ach ja, stimmt, scheiße, stimmt ja.
Und
ach, du bist ja
da
nur so dezent.
Geht nach Brüssel. Vielleicht gibt es da bestimmte Menschen, die dann irgendwie mich beschenken wollen.
Ja, vielleicht, ja.
Könnte man ja mal geht es dir denn gut, mein Bester?
Mir geht's gut, ja.
Ach, sehr schön. Wir reden ja heute über einen meiner absoluten Heroes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber heute geht es um Udo.
Ich dachte um Frank Fischer.
Wir grüßen Frank Fischer.
Und Moritz Nekenjakob.
Und Moritz. Das war großartig. Ich habe mal ein Wochenende im Quatschclub gespielt in Hamburg. Zusammen mit Moritz Nekenjakob.
Ich dachte, das mit Frank Fischer. Da gibt es
mit
ja
Frank Fischer auch. Aber mit Moritz war es noch schlimmer. Das war so, so schlimm, weil die ganze Zeit, im Backstage, weißt du, El Schnello-mäßig unterwegs. Ja, die kleine Nachtigall. Ja, muss mal kurz auf die Bühne mal eben. Hier, das war ganz, und die ganzen Kollegen waren mega abgenervt. Wir haben natürlich viel Spaß gehabt.
Ja.
Moritz Nekenjakob, der übrigens, wie du ja sicher weißt und die meisten Hörer auch, nicht nur ein toller Kabarettist und Autor ist, sondern der hat auch ein tolles Buch, mehrere tolle Bücher geschrieben.
Macho Man übrigens nur als Buch zu empfehlen, also von ihm gelesen vor allen Dingen. Den Film habe ich nicht gesehen, aber ein Freund hat ihn gesehen und meinte, er war ganz schlimm.
Ja, aber ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur gehört.
Ja,
und ich habe geschrien, weil der Flötenschlumpf flankt an. Also da sind einfach so viele schöne Gags dabei. Macho Man, gelesen vom Autor selbst.
Ja, Moritz Nekenjakob, eine absolute Empfehlung.
Aber wir wollen ja heute über den Meister persönlich reden.
Über Udo Lindbergh. Denn wir haben ja schon, ab und zu mal gibt es ja so Künstler, die bei uns auftauchen. David Bowie hatten wir schon, wir hatten schon Hans-Rudolf Kunze, wo wir sagen, die sind sehr, sehr, sehr wichtig für die Ost-West-Beziehung. Also sie haben sowohl im Osten als auch im Westen eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, keiner ist so wichtig wie Udo, kann das sein?
Ja, absolut. Und je mehr man über ihn nachdenkt und je mehr man auch nicht nur darüber nachdenkt, was er einem persönlich bedeutet, sondern wenn man sich wirklich mal ein bisschen beschäftigt, ein bisschen rumgoogelt, wird man feststellen, das ist wirklich ein deutscher Künstler, der sich eben auch wirklich politisch eingemischt hat und der eben auch der Held war für viele Ossis in den 70er und 80er Jahren. Nicht zu vergessen natürlich Sonderzug nach Pankow, aber einfach er war ja der Gegenentwurf einer jeden Diktatur. Dieses schnoddrige, weißt du, mal ein bisschen Eierlikör, mach dein Ding. Also die totale, nicht Anarchie würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach mach dein Ding. Und das ist ja genau das, was eine Diktatur eben nicht will. Ne? Also
verkörpert immer noch eine Lockerheit, nicht nur in seinem Gang, sondern auch in seiner Sprache und so weiter. Das ist, glaube ich, unerreicht. Also ist wirklich wie so ein flapsiger wie so eine Gummipuppe und ist einfach cool und locker. Und das war uns im Westen natürlich auch sehr, sehr gewahr, dass er auch in der DDR eine Rolle spielte, spätestens seit Sonderzug nach Pankow. Mädchen von aus Berlin habe ich damals nicht mitgekriegt, weil ich ihn erst wirklich in den 80ern entdeckt habe.
Ja.
Und als Sonderzug nach Pankow rauskam, dachte ich so, wow, das ist aber mutig jetzt hier. Also nicht nur mutig vom Thema, sondern hier auch aus Glenn Miller mal eben so einen Song zu machen. Ja. Aber wir wollen eigentlich heute gar nicht über seine Musik reden, denn wir werden bestimmt noch mal über seine Musik reden.
Wir werden definitiv, also ich habe auch festgestellt, das nur ganz kurz als Intro, um zum besseren Verständnis, man kann, glaube ich, Udo Lindenberg nicht wirklich so gerecht werden in einem einfachen Porträt, weil dazu ist er einfach viel zu vielschichtig und er hat einfach wirklich so viele Facetten, inhaltlich wie auch formal, dass man das eigentlich gar nicht alles abarbeiten kann, selbst wenn wir jetzt irgendwie 2 Stunden sabbeln würden. Deswegen werden wir definitiv noch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Mal über ihn reden müssen. Also auf jeden Fall werden wir ein zweites Mal über ihn reden, weil nächstes Jahr wird der liebe Udo Lindenberg 75 Jahre alt.
Unglaublich.
Unglaublich.
Und da freue ich mich schon drauf, dass wenn wir dann nochmal über ihn reden, denn sowohl du als auch ich sind ihm ja auch schon persönlich begegnet und da gehen wir dann später mal mit was los, aber nicht heute.
Und letztendlich wird es so sein, dass ich habe das auch festgestellt, ganz kurz, dann lasse ich dich auch mal reden. Ich habe das einfach festgestellt, als ich das Musical gesehen habe, Hinterm Horizont und eben auch den Film, über den wir heute reden wollen. Habe ich festgestellt, dass es immer nur die halbe Wahrheit ist. Das ist eigentlich immer nur so der halbe Künstler, dass man ihm wirklich nicht gerecht wird. Und genau deswegen, also reden wir heute über den Film und über die Dinge, die uns mit ihm verbinden und auch so die Erlebnisse, die wir mit ihm hatten. Und dann später werden wir nochmal über den anderen, vielleicht den persönlicheren Udo Lindenberg sprechen.
Wir leben ja in einer Ära der Biopics, also der verfilmten musikalischen Biografien.
Ja.
Angefangen bei Bohemian Rhapsody, dann in...
Unter anderem, nicht zu vergessen natürlich Walk the Line. Ne?
Walk the Line natürlich auch, oder Ray. Wir waren zusammen in Rocketman letztes Jahr noch in Berlin und in diesem wunderschönen Kino
Astor,
ist das?
Filmlounge.
Im Astor, das ist ein unglaublich tolles Kino. Wir haben auch beide Händchen gehalten und ein bisschen geheult, auch an einigen Stellen.
Ja, ja.
Und dann, jetzt ist gerade ein Trailer rausgekommen, zu dem David Bowie Biopic zu Stardust. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast.
Ja.
Da gehen ja die Meinungen nicht auseinander. Die ganze Bowie Community ist da ja total gegen, weil er ja nicht offiziell ist. Die Familie hat gesagt, nein, das wollen wir nicht und ihr kriegt auch die Musik nicht. Jetzt kommt dieser Film raus ohne die Musik von Bowie und ohne, dass das abgesegnet ist. Und da sagen jetzt einige Leute, so ein Scheiß, das gucke ich mir nicht an. Ich kann immer nur sagen, guckt euch bitte, bevor ihr ein Urteil bildet über etwas, über einen Film, ja, dann guckt euch bitte vorher den Film an. Nicht nur den Trailer. Oder wenn ihr ein Buch seht, dessen Titel euch nicht gefällt, dann lest das Buch vorher, bevor ihr euch hinstellt und über das Buch herzieht. Nur mal so,
redest du davon?
Ich sag das einfach nur. Don't judge a book by its cover. Man sollte schon so klug sein, bevor man über etwas ablästert, sich damit zu beschäftigen und nicht einfach nur sich vom Cover oder vom Titel und dann irgendwelches dummes Zeug. Also, ne, wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Fresse halten. So viel möchte ich nur dazu sagen.
Man kann es schon konkreter machen.
Nein, ich sag das nicht konkreter. Ich rede nicht.
Also das ist so, du gibst jetzt sozusagen unseren Hören. Also ich weiß ja genau, was du meinst, aber du gibst jetzt, das ist sozusagen die Lernaufgabe oder das Rätsel dieser Folge für die Hörer.
Das kann jeder mit sich selber was machen, aber es regt mich halt im Moment halt so auf, auch bei dem Bowie-Trailer.
Ja.
Und der Bowie-Trailer ist sehr interessant, weil er ein sehr, sehr gutes Zeitfenster abdeckt. Und zwar das Zeitfenster, als David Bowie zu Ziggy Stardust wird. Wie das überhaupt passiert ist. Und nur darum geht's in diesem Film. Also es ist jetzt keine Lebensgeschichte, so wie bei Bohemian Rhapsody angedeutet wird. Also da ist der Zeitraum auch sehr groß. Oder Rocketman natürlich auch. Ich weiß ja, ob du den Film gesehen hast, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Den Romy Schneider-Film?
Mit der wunderhübschen deutschen Schauspielerin.
Marie Bäumer,
die, oh Gott, was für eine tolle Frau.
Vor allen Dingen, das Tolle ist, der heißt ja 3 Tage in Frankreich. Ich guck mal eben nach, ich habe ja den Computer hier.
Oder wie Helge Schneider sagen würde, ich war in Klischee, da hatte ich stille Tage.
Stille Tage, genau, ja. 3 Tage, genau.
Und die Literaten unter uns werden sagen, Klischee, stille Tage in Klischee. Das war natürlich, war das nicht Henry Miller? War das nicht
das Henry Miller, hat Helge Schneider Henry mal Miller. Eben 3 Tage
stille in Kino. Stille Tage in Klischee.
Ja, genau. Da hat Helge Schneider mal eben kurz Henry Miller eingebaut. 3 Tage in Quiberon. Das ist ein Film in Schwarz-Weiß mit Marie Bäumer. Marie Bäumer und auch Charlie Hübner spielt mit, wie ja überall.
Jetzt wunder, wer ist denn Charlie Hübner?
Wer ist denn diese Person?
Wer ist denn diese?
Um mal einen schönen Gruß an unseren Bruder-Schwester-Podcast drückst du mal Rekord zu schicken.
Natürlich.
Alle quiet nach Hause. Und dieser Film ist halt so toll, weil er wirklich nur 3 Tage in Quiberon, wo sie in einer Klinik ist, in Frankreich, wo sie so ein bisschen Entzug macht und sich so pflegt. Und da gibt's einen Reporter vom Stern, der sie interviewt. Und darum geht es, um diese 3 Tage. So, jetzt reden wir aber mal über den Lindenberg-Film, der ja eine viel längere Zeitspanne bearbeitet. Ja. Nämlich die Jugend bis zum Durchbruch.
Bis zum Durchbruch, also bis eigentlich bis zu Alles klar auf der Andrea Doria. Als sich das Panikorchester dann eigentlich mehr oder weniger fest formiert hatte.
Genau,
und
ja.
Als dann die Richtung klar war und als es dann losging. Also ähnlich vielleicht, ich finde das sehr intelligent und finde es auch wirklich gut, ähnlich wie bei dem Memoiren von Sting, die du wahrscheinlich auch gelesen hast. Hast du die gelesen? Die hören ja eigentlich auch auf, als dann Police loslegt. Ne?
Genau, ja.
Und auch ein ganz, ganz tolles Buch, sehr zu empfehlen. Broken Music heißt das Buch. Nein, und da ist es ganz genauso. Und in diesem Film spielt ein unbekannter Schauspieler mit, der heißt Charlie Hübner. Der spielt den Vater von Udo Lindenberg.
Stimmt, auch da spielt er mit.
Da spielte nämlich Gustav. Und die Udo Lindenberg-Fans wissen natürlich, kennen natürlich alle Gustav, weil da gibt es eine gute LP. Platte.
Genau, ja.
Und es gibt auch eine Platte, die Lindenberg für seine Mutter Hermine geschrieben hat, die allerdings noch besser ist. Und da ist eine kleine Stelle dabei, da ist nämlich Lindenberg nach Paris in die Wohnung von Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich zitiert oder spricht, wenn ich mir was wünschen dürfte, von Friedrich Holländer. Mhm. Und das ist auch sehr, bedrückend, aber es ist oder sehr berührend. Und er singt dann Bellamy und so. Also diese beiden Figuren, Hermine und Gustav, also seine Eltern, denen hat er also 2 LPs gewidmet. Und die kommen eben auch in diesem Film vor. Aber jetzt übernimm du mal wieder.
Ja, und der Film wurde von wegen Hermine wurde gedreht von einer Regisseurin namens Hermine Hundgeburt.
Stimmt.
Der Name ist schon der absolute Hammer und die hat unter anderem auch
der ist ein Versprechen, der Name ist wie eine Drohung.
Ganz genau, die hat unter anderem auch Tom Sawyer gemacht, diese deutsche Version und die Weiße Maasai mit Nina Hoss und Neue Wahr Süd hier die Verfilmung von Sven Regner und die hat diesen Film gedreht und das erste, was mir aufgefallen ist, dass der Kindheitsfreund von Udo Lindenberg gespielt wird von dem kleinen Jungen, der auch Harpe Kerkeling darstellt. Ja.
Julius Weckauf.
Ja, Julius Weckauf, auch ein super Name, ganz genau. Und das fiel mir dann sofort auf. Der taucht jetzt übrigens auch in dem Catweasel-Trailer auf.
Ja.
Von Otto.
Hast du den schon gesehen, den Trailer?
Ja, ich habe den Trailer mehrmals gesehen.
Es ist großartig, oder?
Ist Otto geboren, um Catweasel zu spielen?
Ja, absolut.
Also es gibt nur 2 Menschen, die Catweasel spielen dürfen. Das ist Geoffrey Bolden und Otto Walkes.
Ja, ich glaube, dass dieser Film schweinelustig wird.
Ich glaube auch,
Und ich glaube, das wird künstlerisch und auch humortechnisch, ich will nicht sagen sein Comeback, weil er ja nie weg war, aber das ist nochmal was, wo sich, glaube ich, alle einig sein werden. Und der Regisseur ist ja Sven Unterwald, der ja auch die Zwergefilme gemacht hat. Also ein Mann, der visuell also auch wirklich gut arbeiten kann und auch vom Timing her und der eben auch mit Otto gut kann.
Ja.
Und ich glaube, das wird schweinelustig.
Ich hoffe nur, dass Otto sich im Trailer ist es halt schon drin, im Trailer ist er 2-3 Mal Otto, dass er sich im Film zurückhält und wirklich Catweasel ist und nicht die ganze Zeit Holla die Hitty macht, sondern dass er wirklich in die Rolle geht, weil ich glaube, er sieht nicht nur so aus, er kann das auch. Ich möchte Otto
er kann das
wirklich,
auf jeden Fall.
Ja.
Und er ist jetzt auch in dem Alter, ich meine, er ist jetzt auch Anfang 70 und das passt wie Arsch auf Eimer, das ist großartig.
Ja, das sieht toll aus, ja, und da spielt er auch dieser Justus, heißt er, wie heißt er?
Julius Weckauf
spielt dann quasi den Jungen.
Und nur noch mal ganz, ich muss jetzt noch mal reingrätschen, ja.
Grätsche.
So der Junge muss an die frische Luft, ist ein herausragender Film.
Großartiger oder? Film, ja. Ja.
Und toll. Was Julius Weckauf, was der spielt, das ist einfach schlichtweg atemberaubend.
Naja, und vor allen Dingen, das Tolle ist ja, er kommt ja irgendwie aus dem Rheinland, das hört man eher an, hört man ja. Und so sprechen die Leute in Recklinghausen nicht, also da, wo Harpe Kerkeling herkommt. Ich würde schon sagen, dass Harpe Kerkeling auch sehr stark westfälisch geprägt ist und nicht rheinländisch. Das ist in dem Moment aber egal, weil dieser Junge auf seine ganz eigene Art und Weise Harpe Kerkeling verkörpert. Ja. Also er parodiert ihn nicht, er macht ihn nicht nach. Das kann er gar nicht, weil er zu jung ist.
Ja.
Und er geht halt mit dieser kindlichen Unschuld daran und überzeugt dadurch total. Es ist auch da wieder eine Interpretation der Figur oder des Menschen Harpe Kerkelings und es geht nicht darum, das jetzt alles nachzumachen. Ich fand den Film toll, weil er halt auch das Ruhrgebiet so darstellt, wie es wahrscheinlich so war. Kerkeling ist ja auch ein paar Jahre älter als wir. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so in den 60er Jahren so aussah in Recklinghausen oder sonst wo.
Also diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, schaut ihn euch bitte an. Ja. Es ist wirklich fantastisch.
Caroline Link. Genau. Und ähnlich macht es ja der junge Jan Bülow, der nicht mehr ganz so junge Jan Bülow mit Lindenberg.
Ja.
Wie fandst du denn die Darstellung von jetzt, also Lindenberg wird ja von, glaube ich, von drei Leuten, so ähnlich wie bei Rocketman. Es ist eigentlich der deutsche Rocketman, könnte man sagen.
Ja, oder? Kann man schon so sagen, es ist eben nicht so glamourös, es ist nicht so schwul, es hat nicht so viel Shishi. Es ist mir persönlich als Fan, mir tut's manchmal weh, weil einfach auch gezeigt wird, wie versoffen Udo Lindenberg ist oder war. Ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, er säuft jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube, sonst würde er gar nicht mehr leben. Das hat mir so ein bisschen wehgetan, aber das ist nun mal, das gehört mit dazu. Und Udo Lindenberg hatte dann später in seinem Leben, ich muss noch mal ganz kurz nach vorne springen, in den Nullerjahren oder Anfang der Nullerjahre und auch Ende der 90er Jahre hatte er ein schlimmes Alkoholproblem, woran er fast krepiert wäre. Mm-mm. Und das zeichnet sich in diesem Film schon ab, was mir wirklich sehr weh tut zu sehen. Aber was ich auch lustig fand, also ich finde, dass Jan Bülow das toll macht und dass er auch verstanden hat, worum es geht. Er sieht ihm sogar ein bisschen ähnlich, aber er parodiert ihn nicht. Er ist einfach ein toller Schauspieler, ist ein guter Typ. Was ich auch erstaunlich fand, weil ich am Anfang dachte, wieso, Max von der Gröben, der ja nicht nur der Sohn ist von Ulrike von der Gröben, sondern der ja bekannt geworden ist durch Fuck You Goethe, der ja da immer so rumgepöbelt hat und assimäßig unterwegs war, der spielt ja Steffi Stephan.
Ja.
Der spielt ja den Bassisten. Und das machen beide wirklich gut. Kann man
und der
nicht
hat mal meinen
sagen.
Sohn gespielt übrigens mal. Also Steffi Stephan, nicht Steffi Stephan, Max von der Gröben. Als der ganz klein war noch, 2004, hat er mal für einen niemals gesendeten Sketch meinen Sohn gespielt. Die kam mal auf die Idee, dass man aus Stand-up-Nummern Sketche macht. Was von Ansatz her okay war, aber die Ausführung war einfach nicht besonders toll. Der Regisseur, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, der hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Null. Dem war das alles scheißegal. Und deswegen ist das auch nie gesendet worden. Und da haben Max und ich drei Tage miteinander verbracht. Da war der noch ganz klein. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der sich noch an mich erinnert. Aber es war so mit so einer seiner ersten Auftritte, das ist nie gesendet worden, aber ich kenne den schon ganz lange und habe den auch so ein bisschen im Blick gehabt und ich kann jetzt nicht viel zu Fuck You Goethe sagen, weil ich das nie gesehen habe, aber da hat mich das doch sehr gefreut. Ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Was lustig war, ich habe letztes Jahr nochmal Steffi Stephan getroffen bei einer Radiogeschichte und habe mit ihm quasi so, wie heißt das, so Shop geredet. Also wir haben über Bässe gesprochen, über Bassgitarren und so weiter und über Verstärker und über Fünfseitige und so. Steffi Stephan ist ja auch der Chef vom Jofel in Münster. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Ja.
Ja, also er ist auch so einer der langen Weggefährten von Udo, ist aber auch sehr sein eigener Mensch. Und das kommt halt in dem Film halt auch rüber.
Mhm.
Ne? Also diese Männerfreundschaft, diese Männerliebe, das ist schon
Wie fandst du denn den Jan Bülow?
Ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr gut. Ja, ich fand ihn gut. Also ich kann, wie gesagt, auch abstrahieren. Also wenn ich jetzt so jemanden sehe, ich finde ja zum Beispiel auch, dass Taron Egerton nicht aussieht wie Elton John. Mhm. Ja. aber trotzdem kann ich abstrahieren und sage, das ist einfach die Version, das ist jetzt die Interpretation oder wie bei Rami Malek mit Freddie Mercury. Freddie Mercury sah ganz anders aus, aber es ist ein Teil der Persönlichkeit wird wiedergegeben und du kannst in so einem Film, der 2 Stunden lang ist, auch nur einen Teil der Persönlichkeit wiedergeben und da gehört das mit dem Alkohol natürlich, finde ich, dazu. Ja. Da sollte man auch kein Blatt vor den Mund nehmen, so ähnlich auch wie bei Rocketman, da wird ja auch gedrogt, was das Zeug hält. Und das tut weh, sicher, aber das gehört zum Leben halt auch dazu. Das ist
ich meine, Udo Lindenberg hätte sich in diesem Film auch besser darstellen lassen können. Also ich meine, so rein inhaltlich und auch vom Drehbuch her, er hätte das auch schönen können und sagen, komm, da die unangenehmen Sachen lassen wir weg. Also es ist ein Bild, am Ende des Films war ich so hin und her gerissen, so. Klar, wenn man Fan ist, sieht man das anders. Dann empfindet man das nicht als Film, sondern wird der Held so dargestellt, so wie das sein muss oder nicht. Und mir tat es so ein bisschen weh, aber dann dachte ich mir wieder, ja, aber das wiederum zeugt von Größe, dass er sich dazu bekennt und dass er eben, dass Lindenberg gesagt hat, naja, so bin ich nun mal. Und die richtig blöden Seiten an mir, die geht sowieso niemand an, die weiß ich ja, das muss ich nicht noch im Film beitragen. Aber ich habe einfach Scheiße gebaut und ich war unkonzentriert, ich war unzuverlässig, ich war größenwahnsinnig und so. Und dass das alles in diesem Film vorkommt, natürlich auch, was ich ganz interessant finde, und das findet man in vielen Biografien ja auch, so ein bisschen Größenwahn muss dabei sein und auch mit Selbstüberschätzung und auch eben mit dieser Vision und auch mit diesem, ich glaube, dass Lindenberg relativ schnell so eine Vision hatte und eben auch diesen Irrsinn, den du wahrscheinlich brauchst, dass du sagst, ich bin es. Wenn, dann bin ich es wirklich und ich ziehe das jetzt hier durch und ich mache es auf meine Art und ich mache mein Ding.
Genau, und deswegen heißt der Film auch so. Was ich immer schade finde, ist bei diesen Biopics, ist, wenn am Ende dann der Künstler selber auftritt.
Ja.
Weil ich finde, wenn du ein Schauspieler bist und dich wirklich reinkniest in diese Person, es ist ja nicht nur eine Figur, es ist ja eine lebende Person, die du darstellst. Auch wie bei Judy zum Beispiel, den ich auch ganz toll fand. Und Renée Zellweger, ganz toll hat sie das gemacht. Und am Ende tritt dann quasi, dieser Tina Turner-Effekt. Es gab ja die Biografie von Tina Turner, What's Love Got to Do With It, mit Angela Bassett. Und sie spielt sich wirklich einen Wolf 2 Stunden lang, also natürlich länger, weil der Film natürlich viel länger produziert worden ist, aber du siehst 2 Stunden lang darfst 2 Stunden lang einem Schauspieler oder einer Schauspielerin zusehen, wie sie sich den Arsch abspielt. Und dann kommt am Ende Tina Turner raus und singt ein Lied. Und das finde ich schade, weil es bricht die Illusion und es verrät auch ein bisschen die Leistung des Darstellers. Und das war ganz oft so. Beim Abspann von Bohemian Rhapsody hast du Freddy dann in echt gesehen. Mhm. Auch bei Rocketman und auch bei, ich weiß nicht, ob du die verfilmte Geschichte von Gabi Köster gesehen hast mit dem Schlaganfall. Nee. Auch da ist es so. Diese Schauspielerin ist so toll, die Gabi Köster spielt. Schlag mich durch, ich weiß jetzt ihren Namen nicht. Sie spielt auch in Dortmund die Tatortkommissarin. Ganz toll. Und am Ende siehst du dann zusammengeschnitten Ausschnitte von Gabi Köster, wie sie dann in irgendwelchen Talkshows ist. Und das ist schade. Ja. Das ist, ne, Anna Schut heißt sie. Anna Schut,
ich sehe es. Anna Schut, ja,
die ganz ist toll. Und das ist vor allen Dingen, das hat mich zum Beispiel so beeindruckt, weil Gabi, wir kennen ja Gabi schon länger, aber Gabi glaubhaft rüberzubringen, finde ich noch schwieriger, vor allen Dingen, wenn man sie ja wirklich kennt. Mhm. Ja, das war für mich dann wirklich auch eine Leistung und sie hat auch, glaube ich, einen Emmy gekriegt dafür und das war ganz toll. Nur, das ist halt immer so diese Entscheidung der Macher, komm, am Ende zeigen wir dann nochmal, wie er dann wirklich aussieht. Und ich hätte Udo nicht gebraucht, da im Onkel Pö, da noch diese Piano-Ballade. Das hätte nicht sein müssen,
das,
oder?
Das stimmt schon. Und weißt du, jetzt, wo wir darüber so reden, ich glaube, was mir so gefehlt hat bei dem Film, also wo ich dann so, wo ich, ja, also wenn man dann am Ende sagt, ich bin nicht so richtig satt geworden, ist, man möchte ja dann doch gerne so erfahren, wie ist denn der Song entstanden? Wie zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody, also We Will Rock You oder Bohemian Rhapsody an sich und verschiedene andere Songs. Und wie sind sie da eigentlich auf den Sound gekommen? Also solche künstlerischen Geschichten, dass man da einfach mal so erzählt, so ist das passiert. Und das passiert in dem Film eigentlich nicht so wirklich. Und das, was mich an Lindenberg extrem begeistert, und das ist ja auch das Markanteste an Lindenberg, ist tatsächlich die Sprache. Ja. Also diese Lindenberg-Sprech, sage ich jetzt mal so ganz blöd, also dieses, ja, immer mal locker aus der Hüfte, hier schön, hier und so, ne? Also diese Udo Lindenberg-Art zu reden und zu schnoddern und auch diese Lindenberg Logik und einfach auch so diese Lockerheit in der Sprache. Wie ist er einfach darauf gekommen? Er ist ja nicht auf die Welt gekommen und hat so geredet, das ist ja nicht so. Und das wird in diesem Film komplett ausgelassen, und da, ich finde, gerade dafür sind ja solche Biopics zuständig, dass man einfach sagt, in dem Augenblick wusste er, wie er sich ausdrückt. Und das hat natürlich diese Sprache, die er benutzt, ist ja nicht nur Ausdruck seines Denkens, sondern eben auch so diese Art, wie er die Welt sieht. Also auch dieser Humor und auch dieser satirische Blick auf der Welt, auf die Welt, und wie er Worte einsetzt und wie er auch mit, wie er Situationen beschreibt auf seine ganz, und wie er auch die Themen findet. Mhm. Und das hätte ich mir gewünscht, dass man so ein bisschen was darüber erfährt. Das ist schon bei dem Musical komplett ausgefallen, was ich auch sehr schade fand, Hinterm Horizont, was also sich nur auf diese Ost-West- und Mädchen aus Ost-Berlin-Geschichte bezieht, und wo ich auch nicht satt aus dem Theater gegangen bin. Ich fand das zwar teilweise sehr schön und fand das auch ganz gut und so, aber trotzdem dachte ich mir so, ja, aber so richtig geil war es nicht. Und bei dem Film würde ich sagen, den kann man sich angucken, der ist in Ordnung, aber es ist, ich muss trotzdem sagen, als Lindenberg-Fan würde ich sagen, ja, so richtig, es ist dann auch diese Geschichte mit dem Mädchen aus Ost-Berlin, wo er dann bei ihr ist, ne?
Im Film meinst du jetzt?
Ja, im Film.
Das hätte zum Beispiel überhaupt nicht drin sein müssen. Ja. Das bringt der Geschichte überhaupt gar nichts, weil es auch nicht wieder aufgegriffen wird.
Ja, und ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht. Es kommt mir nicht glaubwürdig rüber.
Das ist ja so ein Mythos, das auch, ne? Ja. Dass das irgendwann mal passiert. Es gibt eine sehr gute Dokumentation von Reinhold Beckmann, der ja mit Udo unterwegs war damals. Auch
eine sehr gute Doku, genau.
Und die ist absolut fantastisch. Und die sollte man dann nochmal zu Rate ziehen. Das mit dem Mädchen aus Ost-Berlin im Film, das war mir so reingeklebt. Ja. Das hat irgendwie nicht gepasst. Das war so von wegen, das müssen wir unbedingt jetzt auch noch reinbringen. Und das hätte nicht sein müssen unbedingt.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, und ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie nicht geglaubt. Also mir kam es wahnsinnig konstruiert vor.
Ja.
Und also ich weiß nicht warum. Vielleicht war wirklich, lieber Udo, wenn du das jetzt hörst, vielleicht war es ganz genauso, weil du warst ja dabei. Aber ich hab's nicht geglaubt. Ich fand's zu konstruiert und irgendwie so der Widerstand in der DDR und die DDR-Widerstandsbewegung, und er kommt da so rein als der Wessi, und er verliebt sich dann, aber er verliebt sich auch nicht wirklich, weil er Bindungsangst hat oder was auch immer. Das ist eben auch so ein Ding, dass man eigentlich den Lindenberg nicht wirkt, am Ende ist man dem Menschen oder dem Privatmenschen Lindenberg nicht wirklich nahe gekommen.
Nee,
diese Bindungsangst und auch dieses, warum er im Hotel wohnt.
Aber fandest du nicht, dass das im Musical gut dargestellt worden ist? Also diese Sache mit Ost-Berlin, und da ging es ja halt auch drum. Das war, man darf ja auch nicht vergessen, das lief ja, die Premiere war ja am Theater am Potsdamer Platz.
Ja.
Und das passte ja super von der Location her auch. Also ich fand das toll. Also ich finde sowas, so ein Biopic oder so ein Musical kann eine Einladung sein, sich intensiver damit zu beschäftigen. Und es kann nicht alles abdecken. Weißt du, das ist einfach nicht möglich. Also auch bei Bohemian Rhapsody, da gab es einfach Sachen, wo ich sage, nein, We Will Rock You ist erstmal nicht 1980 entstanden, sondern 1977, und so schon mal gar nicht. Ja. Ja, also liebe Freunde, so fangen wir das gar nicht erst an. So, ja, das war einfach nicht richtig. Aber bei Lindenberg, wie hast du denn Lindenberg als Ossi wahrgenommen oder kennengelernt? Wie war das denn?
Naja, ich habe tatsächlich das allererste Lied, was ich gehört habe, und das ist wirklich, war Mädchen aus Ost-Berlin.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das in der aktuellen Schaubude gesehen oder irgend sowas. Und dann stand dann eben dieser langhaarige Gammler da im Studio und sang dieses Lied. Das war natürlich sofort auf dem Index. Und mein Vater, meine Mutter und ich, wir guckten uns groß an, was singt denn der da, ne? Und im Laufe der folgenden Jahre kursierten dann eben Kassetten, und dann verschiedene einzelne Lieder, irgendwie Alles klar auf der Andrea Doria und diese ganzen anderen Songs, die es dann eben von ihm gab, irgendwie Catches Catch Can, also Sister King Kong und die ganzen anderen Songs, die es dann eben so gab. Und ich fand das musikalisch nie so wirklich ansprechend, aber ich fand die Texte so lustig.
Ja.
Und dann gab es ja, glaube ich, 1978 gab es dann die Utopia oder 1980, glaube ich, 1980, Utopia kam raus, wo dann eben Straßenfieber und immer lustig und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt.
Das ist so, von Udo?
Das ist von Udo. Ganz großartig. Und das war natürlich auch im Rahmen dieser weltweiten Friedensbewegung, ne, Petting statt Pershing und so.
Ja, ja,
und
ja,
dann
ja.
kam er mit diesen ganzen, dann wozu sind Kriege da? Und einfach diese Art der Lyrik und diese Mischung aus, sag mal, Mischung und also aus Nonsens und Gedichten, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja.
Das war einfach so lustig. Oder Gerhard Gösebrecht aus dem 13. Sonnensystem. Ich habe mich weggeschmissen. Ich fand einfach die Texte und natürlich die Art und Weise, wie er sang. Mein Vater war ja Jazzmusiker und das hört man eben, ne? Dass er eben mit Klaus Doldinger und mit Jazzmusikern aufgewachsen ist. Das ist auch sehr interessant.
Das fand ich zum Beispiel geil, die Klaus Doldinger-Geschichte im Film. Das war so, nur so ganz kurz, aber wie er dann, wie man wirklich hört, wie er das Tatort-Thema, also das Schlagzeug beim Tatort-Thema einspielt, das fand ich absolut fantastisch, dass das drin war.
Absolut. Also, das fand ich auch ziemlich clever, wie das einfach nur so nebenbei eingebaut wurde, so als kleiner Gimmick.
Genau, als kleiner Gag und fertig. Und dann muss man auch nicht weiter drüber reden. Ich meine, also ich habe Lindenberg zum ersten Mal gesehen, 82, am 11. September 82. Da war in Bochum ein großes Fest, das hieß Künstler für den Frieden, mit einer großen Abschlussveranstaltung im Stadion. Da spielten dann John Baez und Harry Belafonte und Miriam Makeba und Udo Lindenberg. Da habe ich Udo zum ersten Mal gesehen. Und dann nochmal 87 Barock am Ring. Ich war eigentlich nur wegen David Bowie da, aber Udo Lindenberg spielte da auch und das war ganz toll. Aber für uns Wessis war es natürlich so erstaunlich, dass jemand da sich hinstellt und singt Sonderzug nach Pankow und dann, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, in 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Da finde ich auch total geil, das Lied. So, Alter, was macht der da? Wie geil ist das?
Ja.
Und aber er war natürlich in der DDR, ich denke mal, geliebt von den Menschen, aber von der Politik her, vom Staatsbüro, vom Politbüro natürlich, die kam aber nicht an ihm vorbei, glaube ich, oder wie war das?
Naja, ich glaube, da müssen wir dann einfach mal beim nächsten Mal drüber reden, weil das ist ja nun wirklich, das ist ja ein weites Feld.
Das ist ein weites Feld, okay, gut.
Weil wir werden wirklich in den nächsten 10 Minuten dem Thema nicht gerecht werden.
Nein, das machen wir aber dann richtig in
nächstes Jahr, wenn er dann 75 wird, machen wir das dann. Es war einfach, der Typ war zu unberechenbar.
Ja.
Und nur so als kleine Randanekdote, weil das kann man auch sich alles bei YouTube angucken und filmen und so. Er war ja dann im Palast der Republik bei Rock für den Frieden. Das
ganz
war
genau.
Dieser legendäre Auftritt 1983 im Oktober.
Wir wollen keine Pershing und keine SS-20.
Genau. Und das war genau das Problem, weil er hatte diesen Auftritt. Das ist jetzt wie ein fieser Teaser, sage ich jetzt mal so. Oder das ist ein Teaser. Für die
du bist der Spoilerboy, du kannst das ruhig machen.
Ja, ich bin jetzt der Spoilerboy. Darüber werden wir dann in ein paar Monaten nochmal drüber reden.
Genau.
Das war eben genau der Grund, warum er seine DDR-Tournee nicht machen konnte, weil einfach den Genossen klar war, der macht, was er will auf der Bühne. Und der ist einfach der ist ein Anarcho und den kriegen wir nicht gebändigt. Wir brauchen Leute wie Hannes Wader, die Fresse halten und die einfach Arbeiterkampflieder singen, wo wir genau wissen, die werden nie und nimmer SS-20, die werden immer Pershing, die werden immer gegen die Amerikaner schießen, die werden niemals gegen Moskau was sagen. Mit Hannes Wader sind wir auf der sicheren Seite, aber bitte auf gar keinen Fall Udo Lindenberg.
Ja. Für mich war er als Wessi, als Ruhrgebietskind halt auch so eine, quasi schon so eine Brücke. Also er hat immer wieder ins Bewusstsein gerufen, dass es noch ein anderes Deutschland gibt und dass man da nicht einfach so hinkommt und dass ihr auch nicht einfach zu uns kommt. Und das war schon was Besonderes. Was hat kaum sonst einer gemacht. Es kam dann BAP halt, ne? Die wollten dann diese Tour machen und da ist halt dieses Lied dann entstanden, deshalb spielen wir her. Und die Tour ist ja auch nicht zustande gekommen, ist auch dokumentiert und alles, aber Lindenberg hat, glaube ich, nie aufgegeben. Und ich kann mich erinnern, als die Mauer fiel, ob es jetzt der 9. November war oder der 10. November, war Udo Lindenberg in der Tagesschau und er war in Berlin und er wurde gefragt, es gab ja dann auch ein paar Konzerte direkt, ne, und Udo war ja auch mittendrin und dabei, und da wurde er gefragt, Herr Udo Lindenberg, was haben Sie als nächstes vor? Und dann sagte Udo Lindenberg in der Tagesschau, ich fahre zu meinem Vergnügen nach Rügen.
Ja, weißt du, und genau das fehlt eben in diesem Biopic. Diesen Witz, ja, und diesen intelligenten, ja, Witz und diesen Charme und dieses Wortspiel, weißt du? Oder genauso, die, wann bauen die Genossen endlich mal die Rock'n'Roll-Arena in, ja, Jena? Das ist einfach, das ist Weltklasse. Und da gibt es niemanden, nur Lindenberg hat diese Poesie und hat diese Wortspiele. Und auch das ist einfach, er ist eben auch ein Musiker. Und Musiker haben eine ganz spezielle Art des Humors. Das sehen wir auch an Helge Schneider und an vielen, vielen großen Komikern, yeah, die meistens, also wenn ein Musiker auf einmal Comedy macht, dann weißt du, das wird sehr, sehr lustig. Ja, auch wie der Achim Hagemann, der jetzt hier mit den Popolskis und sowas,
ja, ja,
das, der ist ja auch Musiker und so. Und das ist eben in dem Film auch wirklich gut gezeigt, dass er wirklich die ersten Jahre ausschließlich als Schlagzeuger,
ja,
hinten saß und hat dann eben seinen Traum gehabt. Mhm. Und der Film ist wirklich gut, ist keine Frage.
Das hat so ein bisschen diese Sequenz in, wo ist das, in Marokko, das hat so ein bisschen was von, ja, von Jim Morrison, von The Doors, ne, wenn er da, absolut, so in der Wüste liegt, ne, das ist schon so ein bisschen,
ja, ja.
Also ich hatte ein bisschen Intro Angst vor dem Film, muss ich sagen, mhm, weil ich dachte, oh, hoffentlich verkacken die das nicht, und dann dachte ich, nee, doch, ich habe mich doch sowohl unterhalten gefühlt, als auch nicht verarscht, irgendwie, ja, so, ne. Du jetzt als Lindenberg-Fachmann, wir haben ja beide Lindenberg-Nummern im Programm, wie jeder mittelmäßige Comedian in Deutschland.
Das ist einfach dankbar. Du brauchst nur so zu machen, ja, alles klar.
Wer ist denn der beste Lindenberg-Parodist, deiner Meinung nach, in Deutschland?
Oh, schwer zu sagen. Moritz Netenjakob finde ich schon sehr gut.
Frank Fischer ist auch nicht schlecht.
Aber Frank Fischer ist sehr gut.
Es gibt einen, der alle toppt. Es gibt einen, von dem mal ein Intimus von Udo gesagt hat, ich kann sie nicht auseinanderhalten.
Jörg Knör, oder?
Nee.
Wer?
Es liegt ganz nah, mein lieber Thomas. Es ist Helge Schneider, natürlich.
Ja, natürlich.
Helge Schneider ist der beste, ja, Udo Lindenberg, weil er ihn auf einer Ebene parodiert.
Ja.
Und ich finde, Helge ist ja nicht unbedingt ein Parodist, sondern, ja, aber wer als er angefangen hat, mit Udo, auf einmal Udo zu machen, Meisenmann, ich sing Meisenmann. Und dann kam die Nummer mit Pinguine,
schade,
können nicht
fliegen. Schade,
schade. Schade, schade, schade. Ja, können wir mal machen. Aber als er Pinguine können nicht fliegen gemacht hat, ich glaube, du hast mich angerufen an dem Tag, ob, ja, ich das schon gehört habe.
Ja.
Und das war, wer es nicht kennt, Helge Schneider singt Udo Lindenberg und sich gleichzeitig. Also
ich werde das auf die Facebook-Seite werde ich das,
bitte,
posten.
Bitte,
auf lieber, der Facebook-Seite von Blühende Landschaften, und das ist großartig.
Das ist nochmal, sowas habe ich auch vorher noch nie gehört.
Ja.
Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört.
Nee.
Ich kann es jetzt nicht nachher, aber
das
hört
ist,
euch das,
das
bitte
ist eine neue Dimension der
eine
Parodie.
Eine neue Dimension. Da hat Helge wirklich ein Dimensionstor aufgemacht und ja, absolut fantastisch. Apropos Facebook-Seite und Patreon. Wie gesagt, also folgt uns bitte bei Patreon, abonniert uns, also auf Facebook, wir haben eine eigene Facebook-Seite. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das bei Patreon machen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel zu unserer Folge Kassettenkinder,
ja,
jetzt ein kleines Video, wo ich das die Europa-Chronik auch visuell vorstelle.
Ja, sehr gut.
Ein kurzer Film, dann könnt ihr auch einfach mal reingucken, wenn ihr uns bei Patreon folgt, ist das für euch zugänglich, und ansonsten lassen wir uns einfach auch noch mehr Sachen einfallen, und wir haben noch viele Ideen, und wie gesagt, wir müssen noch mal einen zweiten Podcast über Udo machen, wenn er denn 75,
ja,
wird, weil das,
naja,
ist einfach...
Und ganz kurz noch zwei Dinge zu Patreon.
Ich hab immer so einen schönen Schluss und der Nikolai grätscht,
ja, ich
mir
muss
immer
es aber
rein.
Trotzdem sagen, weil,
ja,
kein Mensch weiß, was Patreon ist. Das ist das große Problem.
Deswegen, okay, gut, dann erklär mir doch mal. Ich bin jetzt mal...
Nein, ganz kurz nur, ganz kurz nur. Ich habe das jetzt in der Beschreibung, ne, ist der Link. Klickt da mal an, schaut euch das bitte an. Weil wir bieten da euch Sachen an, die es wirklich nirgendwo anders gibt. Also die habt ihr nicht bei YouTube und bei Facebook und bei Google und nirgendwo. Die gibt es wirklich nur da. Und wenn ihr uns unterstützt, dann habt ihr keinen Knebelvertrag über die nächsten 15 Jahre, sondern ihr könnt dann auch nach einer kurzen Zeit wieder sagen, auf Wiedersehen.
Genau.
Also
Paris, Athen, auf
an.
Wiedersehen.
Ja, das wollte ich euch nur sagen. Damit bin ich eigentlich schon durch. Weißt du, mal ganz locker durch den Mund geatmet. Hier so, weißt du, mal hier so. So, jetzt sag mal einen Schluss.
Achso, ja, Schluss. Also wie gesagt, folgt uns auf Facebook, wenn ihr Lust habt, unterstützt uns bei Patreon. Es soll euer Schaden nicht sein.
Nein, überhaupt nicht.
Hört viel Udo Lindenberg. Guckt euch den Film an, er ist wirklich gut. Wir hatten wirklich Spaß. Ein schöner Ost-West-Film, kann man sagen.
Absolut. Und es macht auch Charlie Hübner mit.
Und Charlie Hübner ist auch dabei. Das nächste Mal reden wir über Filme ohne Charlie Hübner. Wird ein sehr kurzer Podcast.
Das wird ein sehr kurzer Podcast.
Nein, nein, das machen wir nicht. Aber Charlie Hübner hat auch tolle Sachen gemacht. Kann man auch mal drüber reden irgendwann mal. Aber ich bin mal gespannt.
Und wir machen mal einen Charlie Hübner Special Podcast. Nur über Charlie Hübner.
So wir machen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns bei euch. Machen wir alle schön und bleibt locker. Ne?
Ja.
Und immer flockig, locke aus der Hüfte. Ja. Du auch, musst auch mitmachen.
Ja, ne, ich mach auch noch was. Ich mach dein Ding.
Und wir sollten mal zusammen eine Show machen mit Moritz Netenjakob und Frank Fischer. Und viermal Udo.
Ja.
Und dann geht aber die Luzi immer total. Habt eine schöne Woche, ihr Spatzi-Schatzis. Ihr,
ja, du Panikpräsident.
Ihr
keine
Indianer.
Panik.
Alles klar, ja, super.
Ja, was gut.
Ja, nur mal Spaß mit.
Komm, wir hören auf.
Wir müssen aufhören, sonst kommen wir aus der Lindenberg-Schleife nie wieder raus.
Tschüss.
Tschüss.